Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent. September 2021. Isabella S. ist 30 Jahre alt und sie ist in der 22. Woche, also im 6. Monat, schwanger. Und sie hat Beschwerden. Also geht sie ins Krankenhaus in ihrer polnischen Heimatstadt in Pszczyna. Sie wird diesen Ort aber nicht mehr lebend verlassen. Was ist Isabella passiert, Volker?
Wie du schon gesagt hast, sie hatte Beschwerden und die Ärzte stellten dann fest, sie hat einen Riss in der Fruchtblase und es ist kaum mehr Fruchtwasser vorhanden. Natürlich sehr gefährlich für das Kind. Sie stellen aber auch fest, dass der Fötus schwere Fehlbildung hat. Der wog zu dem Zeitpunkt nur unter 500 Gramm. Eigentlich würde man in einer solchen Situation die Geburt einleiten oder sprich abbrechen, einen Notkaiserschnitt verordnen, bei dem das Kind kaum Möglichkeit hätte zu überleben, um das Leben der Mutter zu schützen. Aber das ist in dem Fall nicht passiert. Und Isabella schrieb dann aus dem Krankenhaus an ihre Mutter: Ich liege hier rum, wegen der Abtreibungsgesetze muss ich jetzt einfach warten, bis irgendwas passiert. Und sie hatte Angst vor einer Blutvergiftung, die trat dann auch ein. Sie hatte irgendwann dann fast 40 Grad Fieber. Ihr Zustand verschlechterte sich. Irgendwann starb das Baby tatsächlich und dann trafen die Ärzte den Entscheid für einen Kaiserschnitt, aber es war schon zu spät. Isabella starb. Sie hinterließ einen Mann und eine kleine Tochter. Und das liegt schon fast 4 Jahre zurück. Aber gerade jetzt wurden diese 3 Ärzte, die für diese Behandlung verantwortlich waren oder die Vernachlässigung von Isabella verantwortlich waren, zu Haftstrafen und Berufsverboten verurteilt. Und das wirft ein Schlaglicht wieder auf diese sehr strengen polnischen Abtreibungsgesetze und auf die ganze Problematik darum.
Polen hat eines der strengsten Abtreibungsrechte in der Europäischen Union. Eine Mehrheit der Polinnen und Polen wäre aber für eine Liberalisierung. Aber dazu wird es wohl nicht kommen, sagt unser Korrespondent in Polen, Volker Papst. Mein Name ist Simon Schaffer. Warum genau ist bei Isabella keine Abtreibung vorgenommen worden?
Ich habe schon kurz angetönt, der Fötus lebt noch. Die Ärzte hörten die Herztöne des Babys. Und es war klar, dass wenn jetzt die Geburt eingeleitet würde, würde das dieses ungeborene Kind nicht überleben. Und einen Notkaiserschnitt zu veranlassen, dieser Entscheid wurde erst getroffen, nachdem die Herztöne weg war, also der Fötus im Mutterleib verstorben war. Und das hängt mit diesen sehr, sehr, sehr strengen Abtreibungsgesetzen zusammen, die es in Polen gibt. Die waren immer streng, aber Ende 2020, also ein Jahr vor Isabellas Tod, wurden die nochmal verschärft. Da hat nämlich das Verfassungsgericht entschieden, dass die Missbildung eines Fötus kein zulässiger Grund ist, um eine Abtreibung abzubrechen. Das geschah damals unter einer sehr konservativen Regierung von der Partei für Recht und Gerechtigkeit. PiS heißt die, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Also das heißt, selbst ein Fötus mit Missbildung oder vielleicht auch ein Fötus, der gar nicht lebensfähig wäre, muss ausgetragen werden. Es sei denn, das Leben der Mutter ist in Gefahr. Das ist eine Ausnahme, die weiterhin zur Abtreibung berechtigt oder bei 2 weiteren Fällen, also nach einer Vergewaltigung oder bei Inzest. Das sind diese 3 Ausnahmeregelungen, unter denen weiterhin eine Abtreibung möglich ist. In allen anderen Fällen geht das in Polen nicht mehr.
Du hast es vorhin schon gesagt, Isabella S. hat aus der Klinik geschrieben, sie warte jetzt einfach. Also sie wusste, sie ist in Gefahr und muss warten.
Wie ich schon gesagt habe, der Schutz des Lebens der Mutter, also wenn die Mutter akut gefährdet ist, dann ist eine Abtreibung weiterhin zulässig. Aber so eindeutig ist das gar nicht, weil es ist letztlich ein Ermessensentscheid, ob ein Eingriff nötig ist, um das Leben der Mutter zu retten. Und wenn dabei das Kind stirbt, aber es gar nicht nötig gewesen wäre, um das Leben der Mutter zu retten, machen sich die Ärzte ja dann auch wieder strafbar. Und daraus ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass viele Ärzte sehr zurückhaltend sind, zu einem solchen Schritt zu greifen. Jetzt bei Isabellas Fall, also eine hohe Temperatur, Zeichen einer Blutvergiftung, da war die Ausgangslage medizinisch relativ eindeutig. Aber dennoch, die Gesetzeslage ist so, dass die Hürden für einen Schwangerschaftsabbruch ausgesprochen hoch sind. Und darum dreht sich die Diskussion.
Da möchte ich noch kurz einhaken, aber das ist ja auch ziemlich. Ich bin jetzt kein Arzt, aber ich stelle mir vor, wie soll denn der Arzt herausfinden, also wissen, dass im Nachhinein war es dann keine Gefahr? Also das ist ja auch eine absurde Situation, im Nachhinein dann zu sagen, ah ja, eigentlich wäre es nicht nötig gewesen, oder?
Also ich meine, Ärzte treffen ständig Ermessensentscheide, gerade Notärzte. Und wie gesagt, ich glaube, in dem Fall war das relativ eindeutig, aber grundlegend ist es einfach so, dass hier die Beweispflicht, wann ein Schwangerschaftsabbruch zulässig ist, die ist einfach sehr, sehr groß und das führt dazu, dass viele Ärzte zögern. Mhm. Und darauf haben die Mediziner auch schon sehr früh hingewiesen, als dieser Verfassungsgerichtsentscheid gefällt wurde, dass sich das in der Praxis nicht so einfach anwenden lässt.
Mhm. Und was ist passiert?
Naja, es gab damals schon große Proteste von Gegnern dieser scharfen Abtreibungsgesetze. Man weiß, Polen ist ein sehr, sehr polarisiertes Land und es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die diese sehr, sehr strikte Gesetzgebung nicht gut heißt. Und da gab es auch scharfe Proteste. Die gingen los kurz nach dem Urteil und haben dann nochmal stark an Bedeutung gewonnen, nachdem dieser Vorfall bekannt wurde, als Isabella gestorben war. Das wurde 2-3 Wochen später bekannt und das löste im ganzen Land nochmal große Proteste aus.
Und jetzt mehrere Jahre danach, wo eben ein Urteil gefallen ist, was sagt das Gericht zu dem Fall?
Bekannt sind die Urteile, die gefällt wurden. Die Verhandlung selber fand hinter geschlossenen Türen statt. Es waren 3 Ärzte angeklagt und die wurden alle auch verurteilt. Also da ging es um den Stationsleiter und die beiden Schichtärzte. Der eine, der Schicht hatte, als Isabella eingeliefert wurde und der zweite, der dann von ihm übernommen hatte und sie begleitete, als sich ihr Zustand ständig verschlechterte. Die Ärzte wurden wegen Gefährdung einer Patientin oder fahrlässiger Gefährdung einer Patientin angeklagt und der Schichtleiter, der dabei war, als Isabellas Zustand immer kritischer wurde, der wurde auch wegen Totschlags angeklagt. Und der Stationsleiter erhielt 12 Monate bedingt und die anderen beiden müssen für 15 bzw. 18 Monate ins Gefängnis und haben auch ein Berufsverbot von bis zu 6 Jahren erhalten. Also da ist das Gericht zum Schluss gekommen, hier wurde ganz klar ein Fehler gemacht und zwar in einem Ausmaß, der sich nicht rechtfertigen lässt. Jetzt die Befürworter dieser strengen Abtreibungsrechts, die sagen, die Ärzte haben hier einen Fehler gemacht, also Ärzte irren sich, aber das heißt nicht, dass unsere Gesetzgebung falsch ist. Das heißt aber nicht, dass es in irgendeiner Weise eine Notwendigkeit gäbe, unser Gesetz zu ändern.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ, vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Diese beiden Lager, die Liberaleren auf der einen Seite, die gegen diese strengen Gesetze sind und dann die Nationalkonservativen, die das gut so finden oder vielleicht sogar verstärken wollen. Kannst du über diese beiden Lager noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, ein Beispiel wurde in Warschau im Frühjahr direkt gegenüber vom Parlament ein Beratungszentrum für Abtreibungsfragen eröffnet. Und da gab es sofort eine Gegendemonstration und Aktivisten blockierten den Zugang zu diesem Zentrum.
Auch ziemlich intensiv. Also man merkt eigentlich die Stimmung an drinnen im Laden, wie sie verunsichert sind, weil direkt vor der Fensterscheibe sind die Leute mit Bannern und Schreien. Und draußen auf der Demonstration wird Kindergeschrei eingeblendet und es werden Reden gehalten. Das ist sehr aufgeheizt. Du hast gesagt, diese Einrichtung ist direkt vor dem Parlament. Warum direkt vor dem Parlament?
Naja, man will die Politiker daran erinnern, dass das Gesetz entschärft werden muss. Weil, wie ich schon gesagt habe, Polen ist ein sehr polarisiertes Land und ein gesellschaftlich ziemlich konservatives Land, stark geprägt von der katholischen Kirche. Ich denke, es gibt kein Land in Europa, wo die katholische Kirche noch über einen solch großen Einfluss verfügt wie hier. Und das eine Lager, das sich der Kirche stark verbunden fühlt, das nationalkonservative Lager, vertritt diese Position, dass Abtreibung eine Sünde ist und eigentlich unter allen Umständen verhindert werden muss. Ironischerweise oder tragischerweise am Tag, als Isabellas Tod bekannt wurde, haben Abgeordnete der rechtskonservativen Partei einen Antrag gestellt, der Abtreibung unter jeden Umständen hätte verbieten sollen. Der ging nicht durch. Aber nur um zu sagen, es gibt auch weiterhin Stimmen, die sagen, wir müssen das noch weiter verschärfen. Gleichzeitig gibt es eine große Bevölkerung, vor allem die städtische, liberale Bevölkerung, die sagt, das sind nicht unsere Werte, wir glauben an die Wahlfreiheit der Frau, wir müssen diese Gesetze ändern, und die will ein Abtreibungsrecht, das sich an den Zuständen in den meisten anderen europäischen Ländern orientiert. Eine Umfrage gab es 2024, da zeigte sich, dass eigentlich nur 14% dieses zurzeit geltende Gesetz unbedingt so beibehalten wollen. Also ich glaube, etwa 40% waren für eine Fristenlösung. Das heißt, wie man das bei uns kennt, dass es in den ersten 3 Monaten in der Regel straffrei möglich ist, ein Kind abzutreiben und dann später nur noch unter bestimmten Umständen. Oder andere, die sagen, wir wollen, dass es ein Referendum gibt und dass die Bevölkerung sich darüber dazu äußern kann. Aber dass kein Handlungsbedarf besteht, das sieht nur eine Minderheit der Polinnen und Polen so. Und auch nochmal zurück zur Frage, warum jetzt vor dem Parlament die Erinnerung an die Politiker, das ist auch deswegen, weil in Polen gab es Ende 2023 einen Regierungswechsel. Die PiS-Partei wurde abgewählt und die liberale Regierung von Donald Tusk, den kennt man, der hatte früher eine Karriere bei der EU gemacht, die kam an die Macht und hat eigentlich auch versprochen, dass sie zum Beispiel in der Abtreibungsfrage Reformen einleitet. Das ist aber nicht geschehen.
Ja, warum nicht?
Das ist etwas komplizierter. Da muss man einerseits verstehen, nochmal um die Erwartungshaltung vielleicht zu erklären, ist für den Wahlkampf damals 2023, da spielten das Abtreibungsthema nicht alleine, aber das spielte eine Rolle. Auch die Justizreform der PiS-Regierung waren wichtig. Und Donald Tusk hat gesagt, es ist viel schiefgelaufen in den letzten Jahren. Wir werden das rückgängig machen. Wir werden Reformen einleiten. Sobald wir gewählt sind, bringen wir Polen wieder auf den Weg eines modernen westlichen Staates, so wie das meine Wähler wollen. Und mit dieser Ankündigung wurde er auch gewählt. Er hat dann diese Wahl gewonnen, knapp. Aber er konnte eigentlich diese ganzen Wahlversprechen überhaupt nicht umsetzen. Ein Grund ist, dass seine Koalition schwächer ist, als er das präsentierte. Aber auch hat es damit zu tun mit einer Eigenheit des polnischen Systems. Und zwar kann der Präsident, also der Staatsoberhaupt, nicht der Regierungschef, der Präsident kann Gesetze verhindern mit einem Veto. Das kann zwar überstimmt werden, aber dafür braucht es eine große Mehrheit im Parlament und über die verfügt die Regierung nicht. Und der Präsident, der polnische Präsident, ist weiterhin ein Mann aus dem Lager der rechtskonservativen Opposition. Also Andrzej Duda, der jetzige Präsident, kommt aus dem Umkreis der PiS-Partei und der hat viele Gesetze verhindert oder zumindest gedroht, sie mit einem Veto zu verhindern. Deswegen hat Donald Tusk auch immer gesagt, ich komme nicht voran, unter diesem Präsidenten kann ich meine Reform nicht umsetzen. Das war aber immer eine Vereinfachung. Er hatte auch, wie ich schon gesagt habe, innerhalb seiner Koalition Probleme. Nämlich gab es tatsächlich einen Gesetzesvorschlag, der eine leichte Liberalisierung beim Abtreibungsrecht hätte herbeiführen sollen. Der Vorschlag war, dass Ärzte, die eine Abtreibung durchführen, nicht strafrechtlich belangt werden können. Und dieser Vorschlag scheiterte letztlich an seiner eigenen Koalition. Also der hat auch konservative Parteien in seiner Koalition und die haben gesagt, das machen wir nicht mit. Naja, und dann gab es dort auch keinen Fortschritt. Das heißt, Tusk hat viel versprochen und konnte aber diese ganzen Reformen nicht umsetzen.
Das ist auch kein besonders guter Ausblick. Also man hat einen, der immer das Veto einlegen kann und man hat auch die eigene Koalition nicht im Griff.
Genau, das gibt ein Bild der Schwäche ab und das Resultat davon haben wir jetzt im Frühjahr erlebt. Im Frühjahr gab es Wahlen und zwar Präsidentschaftswahlen in Polen und da gab es einen Kandidaten der PiS-Partei, Karol Nawrocki, und einen Kandidaten aus dem Lager von Donald Tusk, Rafał Trzaskowski. Und Tusk hat immer gesagt, unser Mann muss gewinnen, dann kann ich endlich meine Reform umsetzen, dann kommen wir endlich voran. Aber er hat nicht gewonnen. Und auch der neue Präsident, der jetzt Anfang August dann auch vereidigt wird, entstammt wieder diesem konservativen Lager und hat auch schon klargemacht, dass er keine Gesetze gutheißen wird, die zu einer Liberalisierung des Abtreibungsrechts führen werden. Das heißt, dieses Problem ist ungelöst und die Polarisierung wird weitergehen.
Wie lange? Also gibt es irgendeinen Zeithorizont, bis wieder etwas Wichtiges geschieht, die nächsten Wahlen oder Ähnliches?
Ja, 2027 finden die nächsten Parlamentswahlen statt und damit wird auch eine neue Regierung gewählt. Zurzeit ist Donald Tusk stark angeschlagen durch diese Niederlage bei der Präsidentschaftswahl. In seiner Koalition rumort es. Seine Anhänger sind unzufrieden, eben weil er bisher nur sehr wenig umgesetzt hat von dem, was er angedeutet hat. Und somit sieht es momentan nicht so gut aus für ihn bei den nächsten Wahlen. Jetzt 2 Jahre sind eine lange Zeit. Weiß nicht, was bis dann passiert, aber es gibt auch Stimmen, die schon sagen, vielleicht hält das gar nicht durch bis dann und es gibt vorgezogene Neuwahlen. Das halte ich im Moment eher für unwahrscheinlich, aber Die Regierung ist stark in der Defensive und unter diesen Umständen rechne ich eigentlich nicht damit, dass sie sich an ein so heißes Eisen wie das Abtreibungsrecht heranwagen wird in nächster Zeit.
Danke, Volker.
Sehr gerne, lieber Simon.
Das war der Akzent mit unserem Korrespondenten Volker Papst. Wer mehr lesen will über Polen und wie die Regierung mit den Abtreibungsgesetzen umgehen will, wer mehr darüber lesen will, wie der neue Präsident von Polen dann vielleicht auch regiert, wenn Volker das nächste Mal dann darüber schreibt, könnt ihr es lesen. Das wäre dann mit einem Probeabo, zum Beispiel mit dem Sommerabo 100 Tage für 10 Franken. Und den Link dazu kann man in den Shownotes in der Beschreibung dieser Folge finden. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.